Gnade euch und Friede. Jo. Das sollt ihr hören. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, worauf kommt es an? Worauf kommt es Gott an? Was ist ihm? Was ist Gott wichtig? Was liegt ihm eigentlich am Herzen? Und was ist Gottes Kriterium für eine intakte Gemeinde? Darauf suchen wir ja Antworten in einer Predigtreihe zur Frucht des Geistes. Deswegen steht hier und heute dieses Marmeladenglas mit der Vielfruchtmarmelade noch einmal vorne. Heute nämlich der 10. und letzte Teil. Thema dieses Teils Frucht des Geistes. Ja, was wohl? Liebe, genau. Wir haben es schon gesungen. Die Lieder haben uns mit hineingenommen in dieses Thema Liebe. Und ich lese uns zunächst wieder Galater 5 in Auszügen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch. Und Paulus ist Apostel und in dieser Autorität sagt er das, nicht als Privatperson, sondern als von Gott beauftragter und berufener Apostel, der die Wahrheit kennt, der Christus kennt. Deswegen sagt er, ich sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt, ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Denn wir erwarten im Geist, aus dem Glauben, das Hoffnungsgut, das in der Gerechtigkeit verbürgt ist. Denn in Christus Jesus richtet weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit irgendetwas aus, sondern nur der Glaube, der als solcher in der Liebe tätig ist, der sich als solcher in der Liebe auswirkt. Ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen einzigen Wort erfüllt und zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Wenn ihr euch vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die Frucht des Geistes ist, ja was? Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Wenn wir im Geist leben. Josephine, du hast es gebetet vorhin. Mein Herz klopft, ich lebe. Ja, der Geist ist der, der uns Leben schenkt. Und wenn das so ist, dann lasst uns im Geist auch wandeln. Nicht nur innerlich, sondern eben auch äußerlich. Lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ja, warum spricht Paulus von der Frucht des Geistes? Was sagt uns dieses sprechende Bild? Erstens, der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist Christi ist der Ursprung und der Garant dieser Frucht. Frucht ist nichts, was wir machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Apfelbaum gehangen hast und irgendwie versucht hast, da Frucht rauszupressen oder irgendwie den zum Armen, damit er Äpfel trägt oder sowas, ja? Also ist absurd. Nein, Frucht wächst. Frucht gedeiht. Und wie wir aus einem Gleichnis von Jesus wissen, die Frucht wächst von selbst. Wortwörtlich steht da automatisch. Ohne unser Zutun. So ist das nämlich mit dem Reich Gottes. Mit dem Reich Gottes. Deswegen heißt es so. Weil Gott selber seine Königsherrschaft durchsetzt. Es geht um die Königsherrschaft Gottes, nicht um unsere Kleinkönigtümer, die wir immer gerne aufziehen wollen. Die Frucht des Geistes ist das, was Gottes Geist in uns und durch uns und unter uns wirkt. Punkt. Das ist das Erste. Frucht des Geistes. Der Geist wirkt diese Frucht. Zweitens, die Frucht verweist auf den Baum. Wenn du irgendwie durch die Landschaft läufst und irgendwie auf so einer Wiese vorbeikommst und auf dem Boden Äpfel liegen siehst, dann weißt du, in der Nähe wird wahrscheinlich ein Apfelbaum stehen, denn der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Also wo ein Apfel ist, da muss auch irgendwie ein Baum sein, denn ohne Apfelbaum keine Äpfel. Und liebe Stadtkinder, auch die Milch wächst nicht an Bäumen in Tetrapacks, sondern kommt aus einer Kuh raus. Also, und genau so, wie der Apfel auf den Apfelbaum verweist, so verweist die sichtbare Frucht des Geistes auf das unsichtbare Wirken Gottes unter uns. Die Frucht des Geistes ist sozusagen die sichtbare Außenseite der geistlichen Wirklichkeit, die uns trägt, die uns erfüllt und prägt. Die Frucht des Geistes ist eine Manifestation, ein Sichtbarwerden des Geistes. Und wie Paulus betont, dieses Sichtbarwerden des Geistes ist zum Wohl und zum Nutzen aller gedacht von Gott her. Zum Wohl und zum Nutzen aller, nicht zum Eigennutz. Drittens, da Paulus von der Frucht des Geistes in der Einzahl spricht und nicht etwa von Früchten des Geistes in der Mehrzahl, ist auch klar, dass das, was wir hier gesehen haben, Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, dass das alles keine zufälligen Einzelheiten sind, die da so ein bisschen irgendwo hingestreut wurden und aus denen ich mir was rauspicken kann, was mir so passt, und den Rest kann ich sagen, ja gut, das ist dann für die anderen. Also mit Selbstbeherrschung habe ich es nicht so, sollen halt die anderen sich beherrschen. Nein, Liebe, Freude, Frieden und alles, was wir hier gehört haben und noch mehr, gehört untrennbar zusammen. All das ist und bleibt das eine Wirken des einen Geistes in dem einen Leib Christi. Und deswegen lässt sich Liebe nicht gegen Freude oder Frieden nicht gegen Treue oder Selbstbeherrschung nicht gegen Güte ausspielen. Jetzt könnt ihr sozusagen die neuen Begriffe nehmen und alle Kombinationen durchgehen. Ich bin mathematisch schlecht, ich weiß nicht, auf wie viele man kommt. Und umgekehrt wird auch deutlich, was zum Beispiel Liebe ist, wenn ich weiß, was Freude ist. Und Freundlichkeit erklärt, wie Sanftmut aussieht. Und auch das kann man wieder durchspielen. Das alles ist Frucht ein und desselben Baumes. Und Gott gefällt diese vielfältige Einheitsfrucht, denn sie widerspiegelt sein Wesen. Diese Frucht widerspiegelt Gottes Wesen und deswegen entspricht sie seinem Willen. Und deswegen steht da auch, gegen das ist das Gesetz nicht. Jetzt habe ich die Einheit in dieser Vielfalt betont, aber es ist natürlich kein Zufall, dass Paulus als erstes die Liebe nennt. Die Liebe hat tatsächlich eine Sonderstellung. Und das wird schon daran deutlich, dass Liebe als einzige Teilfrucht des Geistes innerhalb dieses Kapitels noch an zwei weiteren ganz zentralen Stellen auftaucht. Zunächst mal in Vers 6. In Christus Jesus zählt nur der Glaube, der als solcher in der Liebe tätig ist. Und daraus folgt dann in Vers 13 und 14, nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz, und das ist recht viel, ist in dem einen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe ist maßgeblich für das, was Glaube wirklich heißt. Die Liebe ist ebenso maßgeblich für die Frage, worauf das Gesetz eigentlich hinausläuft und wer also wirklich den Willen Gottes tut und in diesem Sinne ein Gesetzeserfüller ist. Und drittens zeigt die Liebe, wo tatsächlich der Geist Gottes am Wirken ist und eben kein irgendwie selbstsüchtiger Schwarmgeist oder Richtgeist oder Zeitgeist oder Ungeist oder was auch immer für ein Geist. Von mir ist auch der Himbeergeist. Nein, es ist Gottes Geist da, wo Liebe herrscht. Paulus lehrt hier sehr klar ganz grundlegende Wahrheiten. Erstens, wahrer Glaube äußert sich immer und zuallererst in der Liebe. In der Liebe zu Gott, ja, aber genauso und nicht weniger in der Liebe untereinander. Und das heißt, im Sinne des Neuen Testaments, nicht nur hier, sondern zu allen Menschen. Wir haben so viele Aufrufe, wenn ihr mal das Neue Testament aufmerksam lest, so viele Aufrufe, die deutlich machen, die Liebe gilt nicht nur innerhalb unserer vier Wände, sondern sie gilt und ist uns aufgetragen als Christusgläubige gegenüber allen Menschen. Also, wo Glaube draufsteht, da ist immer Liebe drin. Sonst wäre es Etikettenschwindel. Und das Zweite, im Glauben erfüllt sich genau das, was das Gesetz als ultimative Zielvorstellung eigentlich vor Augen hat. Ja, was genau will Gottes Gesetz eigentlich erreichen? Wir haben jetzt nicht Zeit, hier die ganzen Gebote durchzuackern, da wären wir noch recht lange hier. Aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Das Gesetz Gottes will Folgendes erreichen: ungebrochene Liebe zu Gott und allen Menschen. Das ist es. Das ist das Ziel des Gesetzes, wenn es geistlich verstanden wird. Und Paulus sagt in Römer 7, Vers 14, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Dass wir es also von Christus her lesen und auf Christus hin lesen. Und was das Gesetz fordert, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das, was das Gesetz fordert, das erfüllt sich nur auf dem Weg des Glaubens. Nur auf dem Weg der Glaubensgerechtigkeit. Ja, warum eigentlich? Da müssen wir kurz überlegen, was Glaube eigentlich heißt. Glaube meint bei Paulus die lebendige Bezogenheit auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Glaube meint das Einssein mit Christus. Und aus dieser Verbindung, aus dieser Beziehung heraus. Glaube ist wesentlich Beziehung mit dem gekreuzigten und auferstandenen, aus dieser vom Geist hergestellten und auch von ihm erhaltenen Verbindung mit Christus lebt jede intakte Beziehung mit dem dreieinen Gott und mit unseren Mitmenschen. Und genau dieses rundum intakte Beziehungsgefüge, das ist doch manchmal was, wonach wir uns eigentlich auch sehnen. Dass ich möglichst mit allen im Frieden lebe, möglichst mit allen irgendwie in Harmonie zusammen bin. Dass, wenn ich auf der Straße Menschen begegne, ich mich freue und die sich auch. Und man nicht eine Fleppe zieht und sagt, hoffentlich sehe ich den nicht. Dieses rundum intakte Beziehungsgefüge beschreibt der biblische Begriff Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff im Alten und im Neuen Testament. Und diese Gerechtigkeit ist darum erstens Gottes Gerechtigkeit, weil sie von Gott kommt. Und sie ist zweitens Glaubensgerechtigkeit, weil sie uns eben nicht anders als in der von Gott gewirkten Bezogenheit auf Christus erreicht. Eben im Glauben. Das gehört zusammen. Gottes Gerechtigkeit ist Glaubensgerechtigkeit. Und wenn auf diese Weise die Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen intakt geworden ist. Und sie ist eben nicht von Natur aus intakt, weder mit Gott noch mit unseren Mitmenschen. Aber wenn sie dadurch in der Beziehung zu Christus intakt geworden ist, dann bewahrheitet sich genau das, was Paulus in Römer 8, Vers 3 und 4 schreibt. Am besten, ihr notiert euch mal kurz diesen Vers und lest ihn zu Hause nochmal nach. Darüber kann man sehr lange nachdenken. Römer 8, Vers 3 und 4. Da schreibt Paulus, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, das heißt durch die Rahmenbedingungen der Sünde, ohnmächtig war. Und wer ohnmächtig ist, kann bekanntlich recht wenig tun. Deswegen, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch ohnmächtig war, das tat Gott. Doppelpunkt, wie? Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen, der Gekreuzigte, und verdammte die Sünde im Fleisch. Er hat sie vernichtet. Und jetzt kommt's. Damit, das Ganze hat ein Ziel, das Kreuz hat ein Ziel, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde. Und zwar in uns, die wir eben nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Römer 8, Vers 3 und 4. Nehmt diesen Vers mal mit und hier sagt Paulus mit anderen Worten genau das, was auch in Galater 5 steht. Worum geht es dem Gesetz? Dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen einzigen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, und woher kommt denn diese Liebe? Nicht eben über den Weg des Gesetzes, das ist der unmögliche Holzweg, sondern aus dem Geist. Deswegen die Frucht des Geistes ist Liebe. Und gegen all das ist das Gesetz logischerweise nicht. Was das Gesetz fordert, das schafft der Geist Gottes durch den Glauben. Das heißt, durch die von ihm, vom Geist Gottes geschaffene Bezogenheit auf den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und darum zählt in Christus Jesus nur der Glaube, der als solcher in der Liebe tätig ist. Es gibt für Paulus keinen Glauben ohne Liebe, ist gar nicht vorstellbar. Das wäre kein Glaube. Die gottgewollte Liebe fließt allein aus der Beziehung mit Christus. Und umgekehrt fließt aus der Beziehung mit Christus nichts anderes als Liebe. Das ist sozusagen kein Naturgesetz, sondern ein Gnadengesetz. Im Grunde könnte man sagen, ist das genau das Gesetz Christi. Und wir sehen also, die Liebe ist das Kriterium für das richtige Verständnis des Glaubens. Die Liebe ist das Kriterium für das richtige Verständnis des Gesetzes. Die Liebe ist auch das Kriterium für das richtige Verständnis des Geisteswirkens. Und deswegen schreibt Paulus, alles bei euch, alles, nicht nur 95%, alles bei euch geschehe in Liebe. Liebe statt Hiebe, ja. Und alles geschehe zur Erbauung, dass der Leib Christi schön wird, dass die Menschen strahlen, dass Freude rauskommt, dass Güte rauskommt, dass Sanftmut rauskommt, dass Selbstbeherrschung unser Miteinander prägt und wir nicht unser eigenes Ding durchboxen auf Teufel komm raus. Ja, dann kommt nämlich der Teufel raus, ja. So. Es soll aber der Geist rauskommen. Die Liebe ist das Kriterium dafür, was in einer Gemeinde Platz hat und was eben auch nicht. Die Liebe ist der Prüfmaßstab für mein eigenes Denken, Fühlen und Wollen, für mein Reden und Tun, aber ebenso für unser gemeinschaftliches Verhalten, für unsere gemeinsame Ausrichtung und Ausstrahlung als ganze LKG. Und Paulus sagt, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Das heißt, wir könnten von Paulus her eigentlich auch fragen, erforscht euch selbst, ob ihr in der Liebe steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? 2. Korinther 13, Vers 5. Ihr Lieben, wir erkennen, dass Christus Jesus in uns und unter uns ist, wenn aufrichtige Liebe unter uns herrscht. Gott ist die Liebe. Und wer diesen Satz nicht mehr hören kann, schade, weil es ist so. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16. Und hier wird es auch wirklich ernst. Denn Gott ist es mit der Liebe ernst. Wenn unser Herr und Heiland Jesus Christus die Liebe mehrfach als das höchste Gebot bezeichnet, und wenn er die Erfüllung des heiligen Gotteswillens in der Liebe zu Gott und in gleicher Weise zu unseren Nächsten, zu unseren Mitmenschen erblickt, ja, wer sind dann wir, dass wir die Liebe relativieren? Wir haben es vorhin gesungen in einem Lied von 1993 und manchmal werden Lieder sehr aktuell. Ihr seid eingeladen, Gott liebt alle gleich. Er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich. Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Jeder Mensch darf kommen. Gott spricht ihn gerecht. Die Menschen brauchen übrigens auch nicht unsere Rechtfertigung, für die Daseinsberechtigung, die haben sie von Gott. Und er fragt nicht nach irgendwelchen Hintergründen. Gott ist die Liebe. Aber wie oft hört oder liest man heutzutage den Satz, ja, Liebe mag ja wichtig sein, aber was ist mit der Wahrheit? Oder mit Gottes Gerechtigkeit, dann hat man so komische Sätze, Gott liebt, aber er ist auch gerecht. Oder Gott liebt, aber er ist auch heilig. Ja, Freunde, wo soll denn da eigentlich der Gegensatz sein? Wo ist denn da ein Gegensatz? Es gibt doch zwischen Gottes Liebe und seiner Heiligkeit, zwischen der Liebe und seiner Wahrheit und zwischen der Liebe und seiner Gerechtigkeit überhaupt keinen Gegensatz. Was Gott zusammengefügt hat, das sollen wir nicht auseinanderdividieren, auseinanderreißen. Die Liebe lässt sich um Gottes Willen, der selber die Liebe ist, eben nicht relativieren. Und wenn dann nur von Christus her, also relativieren heißt ja in Beziehung setzen zu. Die Liebe steht in Beziehung zu Christus. Das ist die einzige Relativierung, wenn wir so wollen. Aber sonst ist uns das verwehrt. Wer Liebe und Wahrheit oder Gerechtigkeit oder was auch immer irgendwie auseinanderdividiert, der versündigt sich gegen Gott. So klar und so scharf müssen wir das sagen. Denn wenn der heilige und gerechte Gott selber die Liebe ist, wie es das Neue Testament unmissverständlich lehrt und wie wir es auch im Alten Testament schon finden, und wenn Christus die Wahrheit ist, wie Jesus selber sagt, dann ist der behauptete Gegensatz zwischen Wahrheit und Liebe nichts anderes als das, was Paulus hier ganz scharf zurückweist. Dann ist das nämlich nichts anderes als ein übler Trick, ein Vorwand für das Fleisch, eine Ausflucht, den anderen, der anders ist und anders denkt und anders tickt und anders glaubt und vielleicht auch anders wählt als ich, dass ich den anderen nicht so sehr lieben muss. Aber ein Vorwand für das Fleisch. Eine Ausrede für den alten Adam soll die Freiheit in Christus, soll und darf der Glaube an Jesus Christus gerade nicht sein. Der Glaube an Christus ist nur dann wirklich Glaube an Christus und eben kein selbstgerechtes Gläubigsein oder irgendeine biedere Frömmelei, Der Glaube ist nur dann wirklich Glaube an Christus, wenn er sich in der Liebe auswirkt und dieses Ziel hat. Die Liebe zu Gott und zu allen Menschen ist das Kriterium echter Verbundenheit mit Christus. Prüft euch, ob ihr selbst im Glauben steht. Ganz klar lehrt Jesus, unser Herr, dem wir verpflichtet sind. Ich aber sage euch, und Reinhard hat es vorher gebetet in der Gebetszeit, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde und bittet für sie, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er, Gott, lässt seine Sonne, nicht unsere Sonne, sondern seine Sonne, aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, nur zu den LKGlern und den Zählern und vielleicht nicht mal dort zu allen, was tut ihr da Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein wie euer himmlischer Vater. Euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die Liebe zu Gott und zu allen Menschen ist von Anfang an das Markenzeichen echten Christseins. So lehrt es das Neue Testament, ich habe es vorhin schon gesagt, an unzähligen Stellen. Willst du wissen, wo wahre Christusgläubig zusammenkommen, dann achte auf die Liebe. Jesus selbst stellt die Liebe als das eine und einzige Kriterium in den Mittelpunkt, an dem wahre Jüngerschaft erkannt wird. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sagt Jesus, Johannes 13, 35. Warum ist das so? Ja, weil der dreieine Gott, dem wir folgen, selber die Liebe ist. An der Frucht erkennst du den Baum, haben wir vorhin gesagt. Wenn aber der Baum wesentlich von seinem Wesen her Liebe ist, ja, dann wird auch die Frucht in allererster Linie und wesentlich Liebe sein. Liebe als Frucht des Geistes im Leben der Christusgläubigen, das ist ja heute unser Thema. Aber um das recht zu verstehen und nicht sozusagen jetzt in die Aktionismusfalle zu tappen, so als könnten wir die Liebe Gottes in unserem Leben einfach umsetzen, also umsetzen, ne, von A nach B, oder wir könnten die Liebe Gottes anderen einfach weitergeben, so als bräuchten wir sie selber nicht. Und was geben wir dann eigentlich weiter? Bevor wir da in die Aktionismusfalle tappen, und da hat uns auch der Wochenspruch ja schon davor bewahrt, aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Frucht des Geistes. Deswegen sollten wir nochmal kurz innehalten und uns vergegenwärtigen, was es eigentlich mit Gottes Liebe auf sich hat, aus der sich alle weitere Liebe speist. Lieben, es geht in dem ganzen Zusammenhang ja um die Art von Liebe, die Paulus in den höchsten Tönen im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs besingt. Es ist die Liebe Gottes selber, die sich durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Liebe zu Gott und untereinander widerspiegelt und zu Recht auch widerspiegeln soll. Aber wie sieht diese Liebe aus? Diese Liebe gewinnt klare Konturen, wie schon gesagt, in 1. Korinther Kapitel 13. Dieses Kapitel beschreibt die Liebe übrigens als Königsweg des christlichen Lebens. Das ist der Königsweg christlichen Lebens. Und es ist zunächst mal der Weg des Königs zu uns. Und dann ist es zugleich aber auch der Weg für uns, die wir Königskinder geworden sind. Wie sieht dieser Weg aus? Was sind die Wegmarken? Was sind die Markenzeichen dieses Weges? Und ihr habt vielleicht die Töne dieses hohen Liedes der Liebe im Ohr. An der Liebe, so hören wir zuerst, hängt unser Sein. Ohne Liebe sind wir nichts und haben wir nichts. Selbst wenn wir nach außen hin großartigste geistliche Erfolge vorweisen könnten. Paulus sagt, ich wäre nichts. Alles geistliche Tun, und da ist wirklich das geistliche Tun im Blick, das ist spannend. Alles geistliche Tun und aller Einsatz ist wertlos, wertlos, ohne die Liebe. So fängt Paulus an und dann geht er aber zum Glück, sage ich mal, auch zum Positiven über. Wie sieht Liebe denn positiv aus? Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Witzig, oder? So gehören Liebe und Wahrheit zusammen. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Und es tauchen hier nicht zufällig etliche Begriffe auf, die an die Frucht des Geistes erinnern. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die großzügige Freundlichkeit zum Beispiel gönnt dem anderen das Gute um seiner selbst willen, selbst wenn es einem persönlich vielleicht sogar zum Nachteil gereicht. Die Liebe ist ihrem Wesen nach Selbstverleugnung und Selbstaufgabe. Die Liebe ist ihrem Wesen nach, die Liebe, von der wir im Neuen Testament lesen, nicht das, was unsere Vorstellung von Liebe ist, sondern das, was Gottes Vorstellung von Liebe ist. Sie ist ihrem Wesen nach Selbstverleugnung und Selbstaufgabe. Die Liebe zieht nicht ihren Stiefel durch. Die Liebe denkt vom anderen her, was nützt und dient dem anderen. Und zwar nicht, was denke ich, was dem anderen, was der andere jetzt mal bräuchte, sondern was braucht der andere, die andere wirklich. Die Liebe geht auf den anderen, die andere, deswegen zu und fragt vielleicht auch einfach mal, hey, was würde dir jetzt gut tun? So sehen wir es bei Christus, dem Inbegriff der Liebe Gottes. Selbstverleugnung, Selbstaufgabe, Selbsthingabe. Die Liebe, die in Gott gründet, sieht daher auch immer so aus, als ließe sie sich auf der Nase herumtanzen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann komm doch runter und steig vom Kreuz. Jesus wird geschlagen, ins Gesicht gespuckt. Er lässt das mit sich machen. Jesus, unser Herr. Warum? Weil Stärke bei Gott etwas anderes ist als bei uns Menschen. Auch das lehrt uns Christus. Die Liebe lässt sich für dumm verkaufen. Sie kann sich das aber leisten, weil sie weiß, dass sie siegt und dass sie bleiben wird. So geht es nämlich bei Paulus dann weiter. Die Liebe bleibt. Ihr Lieben, die Liebe bleibt, weil Gott bleibt, der selber die Liebe ist. Und so schenke Gott es uns allen, dass wir von Herzen einstimmen in das, was der vom Geist erfüllte Apostel Johannes schreibt. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Was für eine Zusage! Was für eine Zusage! Die Liebe gewinnt. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, der halte eure Herzen und Sinne ganz ausgerichtet auf Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.